Bitcoin und der Kryptomarkt scheinen außer Rand und Band zu sein. Viele Anleger sind von der Kaufwucht der ETFs überrascht worden und hätten jetzt natürlich gerne Rücksetzer, um noch einmal günstiger einkaufen zu können. Das klingt erst einmal nachvollziehbar und es gab bisher in jedem Bullrun immer wieder deutliche Korrekturen. Doch welche der bisher gültigen Regeln gelten nach Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs noch? Oder müssen wir sogar eine vollkommen neue Zeitrechnung beginnen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 4. März 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der heute sogar sein eigenes Meme bekommen hat. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, Altenschartflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
Ja, ich sag mal jetzt einfach, weil Frühling rauskommt, sonnig. Der Kryptomarkt ist sonnig, also und scheint ja förmlich alles und so aus dem Allerwertesten. Insofern, ich glaube, allen Kryptoinvestoren geht es aktuell gut. Bitcoin bei 65.136. Ich denke mal, wir starten direkt los und gucken mal, was es für und gegen Argumente gibt, ob wir vielleicht zeitnah sogar einen All-Time-High sehen.
Auf jeden Fall, direkt rein in die Themen. So, auf geht es. Vorher noch der Hinweis, in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine neue Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin verstehen. Sicher investieren in 7 Schritten. Moderiert wird die zufälligerweise von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de/academy-schulungen. Und damit ihr euch das jetzt nicht habt aufschreiben müssen, packen wir euch den Link dazu in die Shownotes. So, wir steigen ein mit dem Wochenrückblick. Und ja, hier ging es ab wie die Wutz. Bitcoin steht unglaubliche 27% höher als bei unserem letzten Podcast vor einer Woche. Die ETF-Zuflüsse lagen an den meisten Tagen zwischen 500 und 900 Millionen US-Dollar. Der mit Abstand stärkste tägliche Abfluss lag nur bei 219 Millionen und hier ist Grayscale natürlich hauptverantwortlich. Des Weiteren hat Bitcoin im Februar jüngst in absoluten Zahlen mit fast 20.000 US-Dollar die bullischste Monatskerze in den Chart gezimmert aller Bitcoin-Zeiten. Und auf breiter Front scheint selbst bei Permabullen wie zum Beispiel Anthony Pompliano Überraschung über die Wucht, die die Spot-ETFs entwickelt haben, zu herrschen. Ja, Bitcoin und Krypto sind back wie der Terminator. Stefan, was hast du sonst noch über die letzte Woche zu berichten?
Ja, du hast ja quasi alles vorweggenommen. Also massiver Kursanstieg auf...
Ja, tut mir leid.
Noch alles gut. Wir sind... Ja, wann war das? Das war auch das Lustige. Wir haben aufgenommen am Montag.
Ja.
Und prompt waren wir durch mit unserem Podcast, meinte Bitcoin, okay, dann renne ich jetzt halt mal los. Und dann war im Endeffekt, ja, bis zur Wochenmitte sind wir auf 64.000 gelaufen. Dann ging es ein bisschen seitwärts. Seitwärts bedeutete dann auf einmal für die Altcoins, Mensch, wir sind dran, wir dürfen jetzt auch mal Bitcoin-Dominanz ein bisschen rückläufig. Und dann ja, war eigentlich mehr oder weniger alles grün. Wir sahen dann tatsächlich sogar in der zweiten oder beziehungsweise auch ziemlich genau ab der Wochenmitte dann auch eine absolute Eskalation von Meme-Coins. Habt ihr teilweise mitbekommen mit Sicherheit teilweise Vervierfachung innerhalb weniger Tage bei einigen großen Meme-Coins. Und ja, dann in den frühen Morgenstunden, heute Morgen direkt, hat Bitcoin dann mit dem Future Opening eigentlich, als die Amis dann auch wieder am Start waren, ging es direkt auf ein neues Jahreshoch. Und in der Spitze jetzt mittlerweile auf 65.567, hatte ich mir notiert, das ist quasi aktuell das Jahreshoch nun. Und wie gesagt, davon profitierten Ethereum, Solana, eigentlich sämtliche Top 10 Altcoins, haben im Wochenvergleich ein zweistelliges Kursplus generieren können. Insofern bullische Stimmung am Markt.
Ja, die bullische Stimmung ist mittlerweile in extreme Gier umgeschlagen. Der Wert des Fear and Greed Indexes liegt heute bei 82 von maximal 100 Punkten. Gestern lag er bei 83 und das ist genauso hoch wie beim letzten Allzeithoch im November 2021. Es gab auch in der Vergangenheit schon mal höhere Werte, aber jetzt sind wir im Moment auf dem Allzeithochniveau von November 21. Der Markt läuft aktuell ziemlich heiß, hat aber in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er eine ganze Weile in solchen Zuständen weitermachen kann, bevor es zu einer nennenswerten Korrektur kommt. Und gucken wir in dieser aufgeheizten Stimmung jetzt einmal auf die Wochengewinner. Das Bild sieht schon einfach skurril aus. Die ersten 6 Plätze sind nämlich alle von Memecoins belegt und das mit unglaublich krassen Werten. Stefan, wie sehen hier die Details aus?
Ja, also Woche geht eindeutig, muss man sagen, der Gewinner an die Memecoins, wie du schon sagst, allen voran Pepe. Als ich geguckte, 425%, vielleicht sind es jetzt ein paar Prozent weniger, aber das ist ein ganz klares Mal 5. Gefolgt von Dog with Hat ist der Solana Memecoin Nummer 1, wie ich das verstanden habe. Also quasi, es gibt nicht nur den guten Bonk, sondern da gibt es ja mittlerweile noch einen zweiten, den guten Dog with Hat, 408%. Dann alter Bekannter, schon vielleicht sag mal totgeglaubte Leben länger, Floki mit 338%, dann kommt Bonk mit 196% hinterher. Und da muss man sagen, dann sind ja die beiden größten Meme-Coins, die haben es natürlich auch immer schwerer, weil die Marktkapitalisierung schon viel höher ist. Dementsprechend braucht es mehr Kapital, um die so stark zu befeuern. Shiba Inu mit 182% und sogar Doge, also Elon Musk Lieblingscoin, bei roundabout 97, also sagen wir mal 100% Kursgewinn. Also insofern alle enorm bullish. Aber wir wollen mal auch den Restmarkt nicht gänzlich ausblenden. Wir sind ja hier nicht bei einer Meme-Coin-Show. Arweave und Fetch AI, beides wichtige Player im AI-Space oder in der Sektion künstliche Intelligenz zu führen bei den Coins mit ihrer bullischen Seite. Ich glaube, einmal 93%, einmal 80%. Fetch AI auch ähnlich wie Ajix mit neuem All-Time-High. Bei Arweave ist noch eine durchaus Potenzial drin. Ich glaube, da steht es bei $30. Das Hoch im letzten Run waren knappe $90. Insofern, ich will keine Kaufempfehlungen aussprechen. Arweave finde ich enorm interessant. Ich denke, die legen nochmal zu. Hatten wir, glaube ich, in der Vorwoche auch von Leon, meine ich, einen Artikel, dass da jetzt der Supercomputer freigeschaltet wird bei Arweave, die dann irgendwie wieder unterstützend ist für die ganze künstliche Intelligenz mit Large Language Models, die dann darauf laufen können, etc. Also insofern, starke Bewegung, wohin man nur schaut eigentlich.
Ja, und zu den von dir gerade erwähnten Altcoins, da kommen wir gleich im Hauptteil nochmal zurück zu dieser Rallye, was das eventuell bedeuten könnte. Ansonsten sind circa 90% der Top 100 Coins im Plus und sogar über 60% davon zweistellig. Also ich meine, die krassen dreistelligen Werte von den Meme-Coins haben wir gerade gehört, aber 60% sind zweistellig im Plus und nur 10%, also ich glaube 8 Coins oder so, wenn man die Stables rausnimmt, haben auf Wochensicht einen Kursverlust eingefahren. Und die gucken wir uns trotzdem mal ganz kurz an. Ganz vorne steht da Worldcoin, WLD, mit minus 11%. Aber wenn man sich jetzt den Chart anguckt, dann ist das einfach nur eine vollkommen notwendige Konsolidierung, nachdem dieser Coin im Februar knapp 340% eingefahren hat. Ja, ich sag mal, wer sich verdreifacht, vervierfacht, der darf auch mal 11% korrigieren. Und die aktuelle Korrektur bei Worldcoin hat noch nicht einmal das 0,382 Fibonacci Retracement angelaufen. Also er hat noch nicht mal mehr um 38% da korrigiert. Das ist also sehr bullisch weiterhin. Und der zweitgrößte Verlierer in Anführungsstrichen dieser Woche ist der Exchange-Token von BitGet, BGB, mit minus 7,2%. Und auch die haben seit Ende Januar eine 100%-Rallye hingelegt, ja, und konsolidieren jetzt einfach mal. Also, ich glaube, damit können wir für diese Woche einen Haken an die Verlierer machen, oder Stefan?
Ja, richtig, Peter. Also, man kann vielleicht noch kurz erwähnen, auch bei Sui haben Anleger nach dem bemerkenswerten Run der letzten Monate, der hatte sich auch verX-facht und war auf ein neues All-Time-High geschossen, wenig Gewinne mitgenommen. Ansonsten sieht es da eigentlich durchweg bullish aus. Ergo sollten wir uns damit vielleicht auch nicht unnötig weiter aufhalten.
Ja, und damit kommen wir zu unserem Disclaimer. Bleibt ebenfalls bullish dran, denn anschließend kommt unser Hauptthema.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit zu unserem Hauptthema, der bisher unglaublichen Wucht der Bitcoin-Spot-ETFs und deren mögliche Auswirkungen auf bisher gültige Bitcoin- und Kryptoregeln. Was hat davon noch Bestand und was muss eventuell über den Haufen geworfen werden? Wir gucken uns der Reihe nach bisher verlässliche Indikatoren und Zahlen an und ob die im aktuellen Bullenmarkt überhaupt noch Bestand haben. Aber Stefan, zuerst einmal eine Frage. Da die verschiedensten Indikatoren, wie zum Beispiel das Google-Suchvolumen und die Social-Media-Aufrufzahlen, die deuten darauf hin, dass die Kleinanleger derzeit noch gar nicht richtig im Markt sind. Und da ist dann jetzt die Frage, wer kauft da aktuell?
Ich glaube tatsächlich, wo du das sagst mit dem Google-Suchvolumen, hatte ich eine ganz interessante Unterhaltung die Tage. Ich glaube, mittlerweile ist Bitcoin der Begriff so bekannt, dass man dieses Google-Suchvolumen nach, wer hat nach dem Begriff Bitcoin gesucht. Ich glaube, das zählt so nicht mehr, weil die Leute einfach das mittlerweile wissen und es deswegen nicht mehr googeln. Das ist kein valider Indikator mehr. Das ergibt auch vollkommen Sinn.
Ja, aber dann gibt es halt noch so andere Indikatoren, die die Aufrufzahlen von den populärsten YouTube-Kanälen zum Beispiel messen. Und auch da ist ein sehr, sehr maues Bild im Moment. Also die Leute interessieren sich noch nicht wirklich dafür, für Krypto-Videos auf YouTube, was ja gemeinhin immer auch so als Retail-Kleinanleger-Indikator herangezogen wird. Deshalb nochmal die Frage, wer ist da gerade so krass im Markt, dass diese unfassbaren Rekorde da aufgestellt werden?
Ja, also ist eine gute Frage. Also warum fummeln die, professionellen Anleger dürften drin sein? Die werden mit Sicherheit, also Hintergrund, wie gesagt, wissen wir alle, ETF, ETF, ETF. Insofern, da dürfte durchaus viel kommen oder darüber von der Seite einfach. Und es ist klar, wenn institutionelles Geld oder die ersten, sagen wir mal, Family Offices und noch nicht breit gefächert vielleicht die Instis, aber da nach und nach sukzessive was reinkommt, dann macht das viel aus, weil das ist halt nicht der Kleinanleger, der mit 5.000 Euro um die Ecke kommt, sondern da werden einfach mal 50 Millionen hier und 100 Millionen da reingebuttert. Insofern und da kommt es sicherlich her, aber man muss einfach abwarten, inwiefern die Social-Media-Aufrufzahlen, du sprachst es an, YouTube. Ich habe da tatsächlich auf meinem eigenen YouTube-Channel nach und nach einen stetigen Anstieg gesehen. Du hast recht, keine Explosion, aber es wächst sukzessive. Aber du hast recht, bei anderen großen vermeintlichen, da ist es wohl nur noch ein Bruchteil zu dem, was die im letzten Run hatten. Insofern gucken wir mal, inwiefern das wieder 1:1 ableitbar ist. Zumindest mal die Regel mit dem Google-Klick- oder Suchvolumen kann ich mir, gibt durchaus Sinn, weil Bitcoin einfach mittlerweile auch in den Zeitungen steht und sonst was, dass das vielleicht nicht mehr so häufig gegoogelt wird.
Ja, okay. Aber wenn jetzt da durchaus ein valider Anteil von institutionellen oder einfach eher professionelleren Anlegern in diesen Markt reinkauft, dann wundert mich das irgendwie, ne? Weil das ist ja so ein parabolischer Anstieg und ja, eigentlich kauft man in solche Bewegungen nicht rein und da war vorhin auch in der Vorbereitung meine Frage an dich, diese ganzen professionellen Anleger, müssten die das eigentlich nicht besser wissen, anstatt da jetzt so rein zu fomonen in diese Kursbewegung?
Ich glaube, da ein Teil der Begründung ist, die haben einen anderen Anlagehorizont als wir. Also im Grunde genommen, die denken nicht in diesen Zyklen, in diesen Vierjahreszyklen, sondern die haben schlicht und einfach unter der Prämisse, dass es jetzt heißt, okay, die SEC hat die Freigabe gegeben, das heißt, die dürfen mit einem gewissen Anteil vielleicht mit ihren Fonds oder quasi Family Office, die Depot verwalten, größere Depots verwalten, einen gewissen Anteil dort jetzt reinpacken, werden die andere zeitliche Perspektive haben. Das heißt, die denken in 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren. Und das bedeutet, ich sag mal, 10% günstiger oder teurer bei Bitcoin und auch 20% günstiger oder teurer ist da nicht relevant. Die wissen einfach, wir haben Summe X, lass es, keine Ahnung, 10 Millionen sein. Die sind entsprechend meinetwegen 1% von dem, was gesamt verwaltet wird von dem zum Beispiel Family Office Gesamtdepot. Und die kaufen dann einfach, um dabei zu sein und zu sagen, okay, das ist einfach unser Risk-Anteil, den wir jetzt zwecks Diversifikation unseres Depots drin haben wollen. Unsere, was weiß ich, Anlageberater von irgendwelchen Banken haben auch gesagt, jo, so 1-3% in Bitcoin macht unserer Meinung nach Sinn, dann machen die das und die planen halt nicht mit, oh, ich warte jetzt nochmal, um das 7% günstiger zu bekommen. Die traden das ja auch nicht, sondern die halten das langfristig. Und dementsprechend, ich habe die und die Menge Geld, die ich reinpacken will und die wird dann einfach reingepackt. Vielleicht haben sie auch erst ein Drittel reingepackt und packen dann nochmal ein Drittel und nochmal ein Drittel, machen im Grunde genommen auch eine Art DCA, Das im Detail wissen wir dann alle nicht, aber es ist faktisch so, dass die nicht schauen, oh, ich könnte jetzt etwa 7% günstiger bekommen, weil das siehst du auch bei Aktien, wenn Aktien einen Run haben, sonst müsstest du ja auch fragen, welcher Vogel kauft denn bitte gerade noch Nvidia nach so einem Anstieg oder wer kauft eine Meta aktuell bei dem Anstieg, das sind auch nicht nur Retailer, sondern Longe, einfach, es gibt da so eine Regel, die auch institutionelle, habe ich ein Kumpel, ein Bekannter von mir, bei Merrill Lynch in New York, der sagt, die einfachste Regel ist, kaufe die Starken und shorte die Schwachen. Also longe die Starken und shorte die Schwachen. Nichts anderes machen die. Bitcoin ist scheiße stark gerade, wie wir sehen. Insofern wird er gelongt. So, also pff, das kann man einfach mal so nehmen. Ne? Und die interessieren sich ja auch nicht. Lass doch Bitcoin 10% fallen. Wenn die 1% von ihrem Riesendepot und Bitcoin fällt, das wäre ein Zehntel, das wäre 0,1% Bewegung von ihrem ganzen gesamten Depot. Das sehen die nicht mal. Das sind tägliche Fluktuenzen von so einem Depot. Also
okay, klingt logisch. Gut, dann widmen wir uns jetzt mal der ersten Bitcoin-Regel, die bisher immer Gültigkeit hatte. Und zwar ist das der Weekly 21er Moving Average, also im Wochenchart der gleitende Durchschnitt auf 21 Tage, auf 21 Stück Wochenbasis dann. Der wurde bisher in jedem Bullrun als Unterstützung für Rücksetzer angelaufen. Kleine Ausnahme gibt es schon, wenn man mal reinguckt, im Winter 2012, Frühjahr 2013, da hat es 21 Wochen gedauert, bis dieser gleitende Durchschnitt wieder angelaufen wurde. Und aktuell steht der Weekly 21 Moving Average bei 43.500 US-Dollar. Stefan, hältst du das für wahrscheinlich, dass wir diesen Wert nochmal sehen?
Was im Endeffekt, das ist immer lustig, der Markt hat immer recht, der interessiert sich nicht dafür, was ich denke oder du denkst oder wer auch immer. Die Sache ist faktisch, solange diese Nachfrage da ist durch die ETF, solange wir sehen, da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf, solange wir sehen, oder zumindest aus dem Bereich des TradFi, also Traditional Finance, hat Interesse an Bitcoin. Und insofern wird es schwer, wenn ihr jetzt mal gerade ausrechnet, du sagst 43.000. Ich habe das tatsächlich nicht ausgerechnet. Das wären ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Ich ziehe das mal gerade live hier mal schnell runter. 43.000 give or take. Das wären 33% Korrektur vom aktuellen Niveau. Pi mal Daumen. Das ist schon was, gerade wenn ich überlege, dass sie es in der letzten Korrektur jetzt von 49.000, die wir hatten, als die Spot-ETFs belegt wurden, sind wir zurück auf 38,5 gefallen, waren es ungefähr 22-23%. Unter der Prämisse, dass man jetzt sagt, wir hatten damals in den alten Runs immer durchschnittlich, ne, größere Korrekturen, weiß ich nicht, diese 21er-Regel, ich habe mich persönlich daran nie gehalten. Interessant ist vielleicht zu wissen, wenn du das gerade so mit dieser 21, immer 21 anführst, wir haben in diesem Bereich um ein bisschen drüber, bei 46.000 sind auch die, ist quasi das Level der Short-Term-Holder, also die Leute, die normal immer nur kaufen und gar nicht vorhaben, lange zu halten, die haben gerade einen durchschnittlichen Einkaufspreis von ungefähr 46.000. Das ist also ungefähr in der Range von deiner 21er EMA, die ja auch nächste Woche dann wieder eine Ecke höher rutscht. Das wäre so ein bisschen ein Level, wo dann viele auch sagen, aber da muss er doch nochmal hin. Ich weiß immer nicht, ob das sozusagen einfach Wunsch der Leute ist, weil die hoffen, dann nochmal einsteigen zu können. Solange ich sehe, und das war heute Nacht wieder der Fall, die Market Maker versuchen, das Ding geht knapp über 64.000, die Market Maker probieren zu kontern, man sieht es, du hast diese 5-Minuten-Kerze gesehen, hatte ich dir heute Morgen gesagt.
Ja, die war wirklich, also ich habe es in der 1-Stunden-Kerze gesehen, ne? Die ist fast ein Doji, aber da ist ordentlich Volumen drauf und es ist genauso, wie du sagtest, das bisherige Jahreshoch wurde ganz kurz überboten und dann sieht man, da ging sofort die Luzi ab, ne? Da haben die Bullen und Bären sich die Köpfe eingeschlagen.
Richtig. Und die Market Maker haben dann auch probiert zu kontern. Es ging dann auf 64.500 ungefähr hoch. Dann gab es eine Abverkaufskerze. In der 15-Minuten-Kerze sieht man wirklich so eine starke Kerze runter auf, ich glaube, 62,3 ungefähr. Und dann würdest du dir denken, okay, passiert jetzt, kommt jetzt eine Korrektur oder was auch immer. Nee, Bullen waren sofort zur Stelle, so wie auf dem Grabbeltisch. So, oh, wir kriegen Bitcoin 3% billiger. Oh, sind wir direkt wieder am Start. Und direkt war der Support da und die Leute haben wieder gekauft und nutzen jeden Rücksetzer, zumindest aktuell für Käufe. Insofern, wenn so eine Stärke da drin ist, wie gesagt, die Regel ist die Regel. Ob diese Regel, das ist ja auch heute Thema sein, ob diese Regel noch gilt, durch den Game Changer, wir haben die Instis, wir haben den ETF. Time will tell, sage ich einfach mal. Aber aktuell sehe ich das zumindest nicht, dass wir jetzt mal mir nicht auf 43 fallen. Zumal auch Threadfire stark ist. Ne? Wir haben All-Time-Highs beim S&P, beim Nasdaq etc. Nur, ich glaube, nur wenn die wirklich richtig abgeben würden, dann würde Bitcoin eventuell in Sammelhaft genommen werden. Kurzfristig sehe ich das so, aber nicht.
Okay, ja. Ihr könnt das, was wir gerade besprochen haben, könnt ihr euch sehr gerne selbst mal anschauen. Zum Beispiel bei TradingView, wenn ihr Bitcoin US-Dollar auf Binance euch anguckt und heute Nacht um 1 Uhr die 1-Stunden-Kerze, das ist das Ringen der Bullen und Bären um das Überschreiten dieser bisher 64.000 Euro Dollar als Höchststand. Da ist ordentlich Volumen drin und die Kerze ist halt mit einem langen Docht und einem langen Schatten ausgestattet. Und das ist das, was Stefan gerade erzählte. Und ihr könnt euch auch natürlich den 21er Weekly Moving Average, Simple Moving Average, könnt ihr euch natürlich auch selber einfach mal in Chart legen. Stellt das auf Wochenchart, legt einen Simple Moving Average, also einen einfachen gleitenden Durchschnitt da rein, stellt dann die Zahl, der Standard ist 9, stellt es auf 21 und dann seht ihr da so ein Band, das unter dem Kurs immer, meistens unter dem Kurs immer herläuft und ihr seht, wie in den vorangegangenen Bullmärkten der Kurs immer wieder dahin gedippt hat, wirklich sehr präzise dieses Band angelaufen hat und das wäre im Moment, wie wir gerade feststellen, eine sehr, sehr starke Korrektur in einem bisher fast unvergleichlich bullischen Bitcoin-Markt. Also würde ich mal erstmal vermuten, eher unwahrscheinlich. Aber wie du sagtest, time will tell. Ja? Zweite Bitcoin-Regel lautet, dass das 0,618er Fibonacci-Retracement erst nach dem Halving überwunden wird. Und da sind wir jetzt auch schon deutlich eher. Jetzt fragen sich wahrscheinlich wieder Leute, Zuhörer, ja, was soll denn das 0,618er Fibonacci-Retracement sein? Das ist einfach ein prozentualer Korrekturwert der gesamten Bewegung von 69.000 im Allzeithoch und 15.000 dann beim jüngsten Boden. Und wenn man diese Strecke misst von 69 runter bis 15 und dann 61,8% nach oben geht, dann ist man bei diesem 61,8er Fibonacci Retracement angelangt. Das zeigt einfach nur eine prozentuale Bewegung an. Ja, und das sind in dem Fall der Fibonacci-Regeln entsprechend die 61,8%. Und Bitcoin hat ja bisher nach jedem Allzeithoch und jedem Boden immer wieder ein neues Allzeithoch gemacht. Und auf dem Weg zum neuen Allzeithoch muss man halt diese 61% Rückweg überwinden. Und das hat bisher erst immer nach dem Halving stattgefunden. Und jetzt irgendwie sind wir schon ein paar Wochen zu früh, Stefan. Habe ich das jetzt mit dem Fibonacci Retracement einigermaßen richtig erklärt? Und
ja, wie siehst du das jetzt? Ja, du hast mich auch gerade für heute Morgen schon dran erinnert, da hattest du auch recht. Letzten Freitag im Recap beim Kollegen Daniel und Sven, da hatten die auch über Fibonaccis gesprochen. Sven warf dann auch das Fibonacci in den Raum, merkte dann aber und meinte, aber ich bin nicht der Experte. Also vielleicht sollte Stefan nochmal drei Worte darüber im Invest verlieren. Das mache ich doch dann an dieser Stelle gerade mal. Peter hat es im Prinzip hier schon alles so richtig erklärt. Das Wichtige ist erstmal, warum das 61er und nicht das 74er oder 12er oder was auch immer. Das 61er kommt aus der Natur, das nennt sich auch der goldene Schnitt. Also quasi, das ist Fibonacci. Verteilungen sind in der Natur zu sehen bei Blumenblüten, so rum, Hilfe, habe ich mich gerade in Versprecher gehabt, bei Blumenblüten zum Beispiel ersichtlich, also googelt einfach mal goldener Schnitt, dann werdet ihr sehen, warum hat Fibonacci, das ist ein italienischer Mathematiker vor hunderten von Jahren, diese Regel erkannt und die bei ganz vielen verschiedenen Sachen in der Natur festgestellt. Jetzt ist es so, dass man sagt, dass das 61er ist rein charttechnisch für uns, wenn wir jetzt sozusagen für Trader insbesondere, sagen wir mal, ein relevantes Maß, weil es oftmals die ideale Korrekturbewegung, also in diesem Fall die Erholungsbewegung gewesen wäre, vom 69 runter auf 15 sind diese 61%, liegt bei ungefähr 48.500 war die. Und da sagt man immer, bis dahin kann sich ein Markt, auch ein Bärenmarkt, erholen. Wenn er dann wieder abverkauft, dann sind wir noch nicht im Bullenmarkt. Das ist zum Beispiel eine Regel, um auch eine Bullenmarkterkennung zu haben. Jetzt ist es das, was du gesagt hast, normal war das immer erst im Danach. Das habe ich tatsächlich nicht drauf geguckt, weil ich auf sowas nicht so viel gucke. Wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Also sprich, wir haben da schon mal eine Veränderung gegenüber der Norm, die wir in der Vergangenheit immer anwenden konnten. Interessant, halt mal einfach für den Hinterkopf. Bedeutet, woran könnte das liegen? Ich glaube, ihr wisst es alle, es hat drei Buchstaben, das Wort, schreibt sich E, T und F. dürfte wahrscheinlich hier auch der Gamechanger gewesen sein dafür, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist. Interessant ist allerdings, dass wir vor allen Dingen keinen nennenswerten Rücksetzer. Wir hatten diesen kurzen Rücksetzer tatsächlich um 48.549.000, als die ETF-Einführung war, einmal auf 38.000, sind dann aber auch sehr schnell jetzt wieder drüber gesprungen. Und jetzt kommt die zweite Regel, die relevant ist. Normal war es immer so, dass wir nochmal einen Retest des 61er von oben gesehen haben. Das nennt man so eine Art Konsistenztest. Das heißt, wir rennen durch und kommen dann nochmal zurück, um wirklich zu gucken, hält dieses Level, weil das halt ein wichtiges Chartniveau einfach ist, hält es jetzt, also quasi aus Widerstand wird dann, wenn es durchbrochen ist, Support. Ist das noch Support und ist es eine valide Unterstützung und von daraus läuft es weiter? Das war in der Vergangenheit tatsächlich auch jedes Mal der Fall, dass wir das gemacht haben. Und mittlerweile haben wir einfach, oder in diesem Zyklus haben wir einfach einen Runner gehabt, nenne ich das immer. Das heißt, der Markt rennt einfach weiter gen Norden, interessiert sich nicht dafür, das 61er zu retesten. Wenn wir jetzt sagen, wir haben deine EMA 21, wir haben diese die quasi Short-Term-Entries von den Short-Term-Holdern bei 46, die EMA 21, die langsam steigend aktuell bei 43. 5, dann nächste Woche etwas höher steht und das 61er bei 48, wisst ihr schon mal, schreibt es euch vielleicht auf in den Hinterkopf, sollten wir irgendwann mal, wann auch immer, Zeitpunkt X nochmal eine deutlichere Korrektur sehen, hätte man da schon wieder drei, also Confluence nenne ich das nochmal, gleich drei mögliche Sachen, die in dem Bereich um diese 46, zwischen 44 und, sagen wir mal 45 und 48 verlaufen, das sind weniger als 10% Range, sprich, ergo, dieser Bereich könnte dann durchaus, wenn wir einen stärkeren Pullback sehen, als so starker Support fungieren und insofern dann ein interessantes Einstiegsniveau vielleicht darstellen, aber auch, wie du schon meintest, das gilt erstmal nicht mehr und Begründung ist sicherlich, ich nenne sie einfach mal die Kaufwut durch den ETF momentan.
Ja. Okay, dann gucken wir uns mal die dritte Bitcoin-Regel an. In den letzten Bullruns gab es immer deutliche Kursrücksetzer, die zuletzt jedoch auch im aktuellen Bullrun immer kleiner wurden und zuletzt nur noch so um die 20% betrugen, zum Beispiel von 49 auf 38,5. Und im Jahr 2020 bis 2021 waren das durchschnittlich 27%, diese Rücksetzer. Interessant ist, der Bullrun 2015 bis 2017, der hat im Durchschnitt viel geringere Rücksetzer. Und eher, also typische Rücksetzer sind so bis zu 25. Der Durchschnitt im späteren Bullrun waren durchschnittlich 27, also schon mal deutlich höher. Und auch die einzelnen Spitzen, die einzelnen Extremrücksetzer sind viel, viel stärker gewesen in einem Markt, von dem man eigentlich ausgehen müsste, ne, 2019, 2021, dass er viel erwachsener ist, dass er viel weniger volatil ist. Aber wir stellen fest, bei der Ausdehnung der Korrekturen im Bullenmarkt war 2015 bis 2017 viel stabiler, viel weniger krasse Ausschläge nach unten. Und da ist natürlich die Frage, Stefan, wieso das denn?
Ja, also ich würde das damit begründen, dass wir am 17.12. war es 2017 tatsächlich die Futures an der CME eingeführt wurden. Das war mehr oder weniger auch quasi ja das All-Time-High bei Bitcoin. Danach gab es dann Ende 2017, Anfang 2018 noch diese Altcoin-Rally danach. Aber im Grunde genommen, da war ja dann der Bullenmarkt dann kurze Zeit später auch zu Ende. Und durch die Futures hat man institutionellen ein Instrument an die Hand gegeben, Bitcoin wirklich zu bewegen. Auch wenn man immer denken würde, ja, aber wenn Spot doch kauft, dann sind Futures egal. Das ist in der Theorie so. In der Praxis sind Futures, und das werden wir auch gleich nochmal bei einer anderen Sache nochmal darüber sprechen, warum Futures eventuell wichtig sind und was Futures sozusagen Entwicklungen aktuell am Future-Markt bedeuten könnten. Meiner Meinung nach der Grund dafür sind, dass wir in dem Zeitraum, den du meinst, 2019 bis 2021, da heftigere Kursrücksetzer gesehen haben gegenüber dem vorherigen Zyklus sozusagen zwischen 2015 und 2017. Insgesamt, du hast gesagt, 2021 durchschnittlich 27% Kursrücksetzer, sprich aktuell, der letzte waren ja auch nur 21 jetzt, von 49 auf 38 waren ungefähr 21% Kursrücksetzer. Aber im letzten Run war es tatsächlich der Durchschnitt 27. Wir hatten aber auch zwischenzeitlich da mal einen, der knapp 40 war oder einen, der sogar irgendwie mal 50. Das heißt,
ja, über 60. Ich glaube, der Corona-Crash, ne?
Zum Beispiel, auch sowas. Also man hat wirklich massive Rücksetzer gehabt. Jetzt ist die Frage, wie wir schon, ne, quasi aus dem Kleinen von heute, so nach dem Motto, dass jeder kleine Rücksetzer gerade gekauft wird, unter der Prämisse, dass man jetzt sagt, das Interesse an den ETFs bleibt vorerst mal bestehen und das dreht sich nicht in irgendwann massive Gewinnmitnahmen. Man muss wiederum denken, Mehrheit der ETF-Investoren, wenn man jetzt mal Retailer so ein bisschen außen vor lässt, werden längerfristig investieren. Das heißt, die haben sozusagen das Sitzfleisch, nicht zittrig zu werden, nur weil irgendein Asset mal 20-30% korrigiert. Insofern, die bleiben da einfach drin. Und insofern wird man einfach mal sehen, dass vielleicht ja die neuen Abschläge nicht wie in den Zyklen zuvor so heftig ausfallen können, sondern mitunter dann einfach kleiner sind. Es immer wieder Korrekturen geben wird, aber man wird dann halt wirklich sehen, wie stark die prozentual im Endeffekt sein werden.
Ja, also wer das Ganze visuell mal sich veranschaulichen möchte, kann ja mal googeln nach Glassnode und dann Bitcoin Bull Market Correction Drawdowns. Dann kriegt ihr da so farbige markiert, also die Zyklen sind farbig markiert. Es fängt mit einem Gelb an, dann Rot, Blau, Grün und der aktuelle ist Schwarz. Und da sieht man schon, dass es einfach viel, viel kleiner ist als in allen bisherigen Bullenmärkten. Und ja, demnach, wenn man jetzt darauf hofft, nochmal irgendwie günstiger einsteigen zu können, dann würde ich die vorherigen Ausdehnungen mal beiseite stellen irgendwie. Und nach meinem Dafürhalten, also persönliche Einschätzung, alles, was 10-15% zurückgeht, ist schon okay. Da würde ich jetzt nicht auf 30% warten, oder Stefan?
Ja, vor allen Dingen, also ihr wisst ja sowieso, wir sagen das immer, Dollar-Cost-Averaging kann man auch dort machen. Das heißt, wenn ihr sagt, was ist ich, ihr wollt 1.000 Euro investieren, wieso nicht das in 2 oder 3 Scheiben aufteilen und sagen, okay, bei 10% Rücksetzer haue ich das erste Drittel rein, fällt da 15, geht es weiter runter und er fällt 15, haue ich das zweite und geht da auf diese 20%. Das scheint aktuell so der Durchschnittswert, Pi mal Daumen zu sein, von einer Korrektur aktuell, haue ich dann das dritte Drittel rein. So habe ich im Endeffekt einen guten Mischkurs und bin nicht der Dumme, der unten steht und im Endeffekt nicht bedient wird und dann wieder reinfummeln muss, schlimmstenfalls, sondern so habt ihr im Grunde genommen eine vernünftige Einstiegslevel dann über diese 3 Zeitpunkte, denke ich mal.
Okay, ja, jetzt kommen wir zur 4. Bitcoin-Regel und die fand ich bisher eigentlich, das war mit das stärkste Gesetz eigentlich, fast schon ein physikalisches Gesetz im Kryptomarkt und das lautete, Bitcoin tanzt ganz, ganz eng umschlungen mit der globalen Geldmenge M2. Da haben wir schon mehrere Beiträge zu gemacht. Wir haben auf Instagram letzten Februar haben wir da schon was zu gepostet, wo wir die Charts übereinander gelegt haben. Und zwar geht es darum, die globale Geldmenge M2, die steigt prozentual und sie sinkt prozentual. Ne? Quantitative Easing, Tightening und so. Die Zinspolitik spielt da eine große Rolle. Die Geldpolitik der Zentralbanken, die steuert diese globale Geldmenge M2. Und das ist unfassbar faszinierend, wie Bitcoin damit korreliert. Ja, das ist fast, als wären das siamesische Zwillinge. Und das war eine Regel, die bisher galt. Stefan, gilt die aktuell immer noch?
Ja, zumindest mal kurzfristig nicht. Ich hatte dir ja einen Chart gepostet, perspektivisch, ne, wird man sehen. Aber kurzfristig ist es tatsächlich so, dass sich Bitcoin gerade mit diesem Pump, will ich ihn einfach mal nennen, den wir aktuell da gesehen hatten, mal von der US-Dollar-Liquidität abkapselt. Das heißt, globale Geldmenge, in diesem Fall geht es um die reine USD-Liquidity, die auch durchaus unglaublich hohe Korrelation, wie du schon sagtest, immer wieder hat. Und Bitcoin rennt mittlerweile alleine losgelöst, schraubt er sich gen Norden, muss man einfach sagen, wohingegen die US-Dollar-Liquidity in den letzten paar Wochen zumindest wieder leicht am Fallen ist und die Notenbank, also die Fed in diesem Fall, hat ja auch so ein bisschen Quantitative Tightening gemacht gehabt, hat quasi ein bisschen Geld wieder, Geldmenge aus dem Markt rausgezogen, tendiert zumindest mal ein bisschen gen Süden und Bitcoin sagt einfach, ja gut, dann gehe ich halt alleine weiter und renne alleine gen Norden. Insofern, ich würde jetzt nicht sagen, das ist aufgehoben. Diese Regel, die werden sich dann irgendwie in irgendeiner Weise schon wieder angleichen, gerade perspektivisch, wenn dann irgendwann die Fed früher oder später Quantitative Easing wieder machen wird, also sprich Zinsen senken und womöglich dann wieder etwas Geld in den Markt pumpen, weil so funktioniert nun mal das Fiat-Geldsystem und darauf beruht unsere Wirtschaft. Nichtsdestotrotz, aktuell kapselt es sich ab. Vielleicht ist ja auch einfach, ne, der US-Dollar, die ganze Papiergeld verliert so ein bisschen an Wert, wird irgendwann, und die Leute sagen einfach, gut, dann werden jetzt noch US-Dollar halten, wie soll es machen, und sich entwerten lassen. Ich gehe dann noch lieber in faktisch eigentlich den Stablecoin Bitcoin, wenn man das dagegen übernimmt, und habe noch eine krasse Outperformance perspektivisch über längere Zeit. Da sind wir auch wieder bei diesem längeren Zeitinvestment. Kurzfristig kann das immer mal, wie gesagt, Bitcoin oder Krypto ist volatil. Kurzfristig kann das immer mal umknicken, aber deswegen auch, das ist einer der Gründe, warum Institutionelle immer langfristig denken, weil sie wissen, über lange Zeit, wenn sie ein gutes Asset gefunden haben, wird es eine gute Performance abliefern. Insofern interessieren sie sich auch nicht genau dafür, wann sie im Endeffekt dann reinkaufen, wenn sie längerfristig drin sind. Aber ja, du hast recht, es ist gerade spannend zu sehen, wie wir uns da ein bisschen loslösen und Bitcoin zunehmend parabolisch wird. Ich glaube, wir behalten das einfach mal im Blick und sprechen das wieder an, wenn wir sehen, oh, jetzt kommt die Liquidität hoch oder Bitcoin ein bisschen zurück und jetzt laufen sie wieder zusammen parallel. Schauen wir einfach mal.
Ja, in dem Fall ist diese Entkopplung für uns positiv. Gut, dann kommen wir zur fünften Regel. Das ist, da geht es um Monatskerzen, Stefan. Erzähl mal dazu was.
Ja, das ist eigentlich eine reine Statistik, die mir aufgefallen ist. Wir haben im letzten Run, sind es fünf? Nee, es waren, glaube ich, sogar sechs, oder? Ich zähle mal gerade schnell nach. Warte, eins, zwei. Ja, sechs, genau. Wir hatten im letzten Run, startend im September, was ist das? Genau, im September 2020 ging ja so dieser erste Run los, dass auch die Altcoins, das Bitcoin, das oder im Endeffekt, was in einem All-Time-High damals bei Bitcoin von ungefähr 63.000 und ein paar zerquetschten mündete, oder lass es 64.000 sein, und dem zuvorkommt, waren sechs grüne Monatskerzen bei Bitcoin. Jetzt, oh Wunder, haben wir wieder sechs grüne Monatskerzen hintereinander mit dem Abschluss dieser Februarkerze, die ja eine 20.000 US-Dollar-Kerze und damit eine historisch nominal gesehene, historisch große Kerze war. Bis dato war die größte in Dollar gerechnete Kerze 10.500 US-Dollar. Jetzt haben wir 20.000 im Februar gehabt. Und jetzt haben wir wieder die sechs sozusagen voll gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir tatsächlich diese Regel jetzt auch brechen und einfach in diesem Fall nochmal eine siebte hinterherlegen und keinen einzigen Monat mehr korrektiv sehen. Ich will es einfach mal eine Verschnaufpause nennen, sondern wir mehr oder weniger einfach durchrennen. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Wenn man sich die Inflows anschaut bei CoinShares, hatten die heute wieder geupdatet, war jetzt in der letzten Woche 1,84 Milliarden frisches Kapital in den Markt gekommen. Das ist der zweithöchste Zufluss on record. Das spricht zumindest mal ein bisschen dafür, dass wir womöglich dann vielleicht auch im März, im Grunde genommen den letzten Monat vor dem Halving, dann tatsächlich eine siebte grüne Monatskerze sehen könnten.
Okay, wo du das Halving gerade ansprichst, ne, da gibt es ja auch eine gewisse Historie, die man betrachten kann, weil alle gehen ja davon aus, ja, mit dem Halving geht es auf jeden Fall noch schneller, noch stärker nach oben. Ja, langfristig ist das so, aber wir haben vorhin mal geguckt, wie sieht es denn faktisch wirklich in der Vergangenheit aus? Ist es denn immer mit dem Halving direkt nach oben gegangen? Und da haben wir festgestellt, dass es teilweise, in welchem Jahr war das nochmal? Ich öffne gerade mal den Chart. Da gab es einen deutlichen Abverkauf. Und zwar war das Halving im Jahr 2016. Da ging es nach dem Halving nochmal richtig krass runter. Ich lege mal eben kurz die Price Range an, um das hier zu verifizieren. Ja, stimmt, genau. 28% ging es runter nach dem Halving. Auch das ist natürlich das muss nicht wieder so sein. Ja, also, weil die Gesamtzahl N, wie wir immer sagen, ja, der statistischen Ereignisse ist so gering. Das ist jetzt das vierte Halving. Das heißt, wir schauen erst auf drei Ereignisse zurück. Und im Jahr 2012, ja, da ging es so mehr oder weniger seitwärts. Da hat es dann nochmal, wann war das? Das war im November und erst ab Ende Januar ging es dann wirklich hoch und aufwärts. Vorher einfach ein bisschen seitwärts die Bewegung. Jetzt im Jahr 2016, wie gesagt, in der Spitze nochmal 28% runter. Also überhaupt erstmal gar kein wirklicher Katalysator für den Kurs. Im Jahr 2020 auch eine Seitwärtsbewegung, fürchterlich langweilig eigentlich, von Mai bis Juli seitwärts und erst im Juli ging es dann langsam aufwärts. Also da ist wirklich alles mit dabei und ja, da kann man jetzt nicht wirklich sagen, aufgrund dieser Erfahrung, dass das Halving jetzt am 18. bis 21. April ist es, glaube ich, im Moment datiert, dass das jetzt unbedingt irgendwie eine Auswirkung hat, die man vorhersehen kann. Natürlich kann man sagen, wenn mit dem bisherigen Tempo weitergekauft wird, also es werden ja ungefähr aktuell 10.000 Bitcoin pro Tag durch diese ETFs aufgesaugt und es kommen aktuell nur 900 hinterher, ja, durch die Block Subsidy. Und wenn dieses Verhältnis jetzt sogar noch verdoppelt wird, dieses Missverhältnis, im Moment ist es ja ungefähr 11 zu 1, ja, wenn das auf über 20 zu 1 durch das Halving steigt, dann ist das natürlich erstmal per se bullisch. Aber wie gesagt, die Vergangenheit lässt da keine vernünftige Prognose für die Zukunft erstellen. Ja, jetzt kommen wir zu den Meme-Coins, die wir gerade besprochen hatten. Und es gibt ja im Bitcoin-Space die, ich nenne es mal Sektorenrotation. Ne? Es wird erst pumpt Bitcoin, dann pumpt Ethereum, dann pumpen die nächstgrößeren Altcoins und ganz am Ende, als allerletzte Sau, werden dann die Meme-Coins durchs Dorf getrieben, um da nochmal so die letzten Prozente rauszuholen. Und ja, wenn die Meme-Coins dann durchs Dorf getrieben wurden, dann ist erstmal wieder, ja, weiß ich nicht, Aschermittwoch, ja, dann geht es erstmal wieder runter. Und Stefan, jetzt hatten wir ja gerade so einen krassen Meme-Coin-Pump. Wie schätzt du den ein?
Ja, also erstmal generell, es waren die Meme-Coins primär, du hast aber vorhin auch gesagt, quasi alle, 60% aller Coins haben zweistelliges Kursplus gehabt. Ja. Insofern, da sieht man, es war schon breit gefächert. Meme-Coins eskalieren dann halt immer ein bisschen doller. Teilweise waren die auch sozusagen günstiger als teilweise andere Coins. Aber generell, Bitcoin läuft seitwärts. Sobald er verschnauft, Bitcoin-Dominanz ein bisschen runtergeht, scheinen die Leute momentan in Meme-Coins gehen zu wollen. Aber wie du schon sagst, den Meme-Coin-Megapump, nenne ich das mal, hatte ich mir hier quasi so aufgeschrieben, war in der Vergangenheit immer ein Zeichen für, einfach gesagt, Sorglosigkeit der Anleger und eine erhöhte Gefahr eines Rücksetzers. So ein bisschen, warum vielleicht auch Meme-Coins getradet werden. Zum einen, gut, vielleicht findet man diese sozusagen, weil es die Hunde und die Katzen und diese, neuerdings soll es auch Ratten geben und keine Ahnung, was da noch alles so kommt. Finden die Leute interessant, aber man muss immer so ein bisschen vielleicht auch mal für die Begründung, warum Memes dann auch so getradet werden, obwohl wir sie faktisch auch selber sagen, wir haben jetzt keinen Wert oder sozusagen keinen Use Case für die, keine Realweltanbindung, wie auch immer man das alles so formulieren will, das quasi, was man ja mal hofft, was Krypto irgendwann mal haben wird, dass viele Kleinanleger, die vielleicht, sagen wir mal, nicht viel Geld zur Verfügung haben, für die macht es natürlich nur bedingt Sinn, vielleicht Bitcoin zu kaufen, wobei Bitcoin jetzt auch mal 4 gemacht hat seit dem Low in November 2022. Nichtsdestotrotz ist es so, da ist sozusagen die Performance und die Aussichten relativ überschaubar, sind ja irgendwann auch begrenzt. Bei Meme-Coins ist Sky gerne mal the limit, kann man sagen. Solange dieser Hype anhält, kann das Ding einfach mehr oder weniger immer weiterlaufen. Und deswegen nutzen nicht wenige Kleinanleger, gerade mit kleineren Depots, Memes und traden die, weil sie so auch ohne Hebel, und das ist sozusagen das Wichtige, das heißt, sie müssen nicht irgendein Coin mit starkem Hebel, wo sie natürlich dann immer die Gefahr laufen, eine Margin Call zu kriegen oder ihre Position sozusagen gekillt zu bekommen, eine Möglichkeit, ihr Depot zu vervielfachen. So, es gibt ja durchaus immer wieder die Stories, dass jemand 2000 Euro in irgendeinen Meme-Coin reingepackt hat und zack, war auf einmal Millionär. Das sind wohlgemerkt die Ausnahmen, aber das sind die Stories, die darüber berichten wir auch mal, weil wir es sozusagen berichtenswert finden. Daran halten aber natürlich die Leute auch in Sätzen. Vielleicht bin ich ja der Glückliche. Warum spielen Leute Lotto? Das ist im Grunde die gleiche Rhetorik. Und insofern, um das aber mal darauf zu kommen, die Gefahren der möglichen Meme-Coin-Mania, nennen wir sie mal, die aktuell passiert. Zum Beispiel laut Sentiment ist der Volumenanstieg nur bei Shiba, da haben die Pepe, Floki und Bonk genommen, um 3000% in der letzten Woche. Das heißt, das Handelsvolumen, da ist enorm viel Geld reingekommen, da die wurden gehandelt wie verrückt. Guckt man jetzt in die Charts und denkt, Mensch, Pepe hat ja jetzt, was hat man gesagt, 400% gemacht auf der Woche, klingt stark. Leute, die ein bisschen länger dabei sind, wissen, da so ein Doge, der hat einfach auch mal innerhalb, nicht von einer Woche logischerweise, sondern es hat dann ein paar Monate gedauert, der mal 18.000% gemacht. Ne? Also insofern, das, was Peter sagen will, oder was wir sagen möchten, der Meme-Coin ist immer ein Indiz dafür, Sorglosigkeit ist immer, oder war in der Vergangenheit immer, dass Retail reinkommt und einfach sich irgendwas sucht, wo sie noch schnell Rendite machen können. Auch aus dem genannten Grund, dass es einfacher ist, so Rendite zu bekommen und sein Depot zu vergrößern. Nichtsdestotrotz, nur weil wir jetzt eine starke Meme-Coin-Woche haben und mitunter vielleicht auch Volatilität geht immer in beiden Richtungen, kann es sein, dass die Dinger jetzt vielleicht diese Woche 20-30% korrigieren von diesem starken Anstieg. Und dann kommen die ersten Leute wieder rein und sagen, boah, ich krieg meinen Floki 30% billiger, dann gehe ich jetzt wieder rein. Und wie gesagt, 500% sind beim Meme-Coin-Rallys noch nicht das, was wir in der Vergangenheit schon mal gesehen haben an Bewegungen. Insofern müssen wir mal gucken, wie sich das da entwickelt. Zudem, wie gesagt, alte Meme-Coin-Rallys und die dann bei Shiba und bei Doge davor erstmal eine Korrektur bei Bitcoin dann irgendwann einläuteten am Ende, könnten mitunter nicht mehr die Aussagekraft haben, weshalb ETF-Nachfrage, solange ETF nachgefragt wird, ist das den Institutionellen ist das relativ egal, ob irgendwo eine Katze über einen Chart springt, sag ich mal.
Okay, ja, damit haben wir jetzt 6 Regeln, die in der Vergangenheit Gültigkeit hatten, haben wir betrachtet und irgendwie stellen wir fest, die sind alle durch diese ETF-Nachfrage weitestgehend bisher, Stand heute, erstmal vernichtet worden.
Ja, zu hinterfragen, sagen wir mal. Wir halten neutraler, wir sagen, es ist sozusagen, was zu beweisen wäre. Bisher ist es so nicht eingetroffen. Insofern, ob es noch kommt, wird man sehen. Aber insofern, die Aussagekraft ist zumindest aktuell mal in Frage zu stellen. Können wir uns darauf einigen.
Ja, auf jeden Fall. Das hast du deutlich vorsichtiger formuliert. Ich musste jetzt hier gerade mal meine Videoübertragung ausmachen, weil die Verbindung etwas schlecht war. Ja, egal, du hörst mich noch, ich sehe dich noch. Machen wir einfach so weiter. Ja, und jetzt gucken wir mal auf das neue Narrativ. Das würde ich mal etwas überspitzt formulieren, aber im Prinzip ist es ja so, ja, wir sehen die 100.000 bei Bitcoin noch vor dem Halving, weil die Spot-ETFs aktuell 10-mal so viele BTC kaufen, wie durch die Block-Subsidy täglich in Umlauf gebracht werden. Und das Ding ballert jetzt einfach ohne Halt weiter nach oben. Ja? Gucken wir mal, hält dieses Narrativ? Ist das logisch? Und was könnte dem entgegenstehen? Wir gucken jetzt deshalb noch auf weitere Faktoren, die entweder bullisch oder bärisch wirken können. Es gibt für beides gibt's Argumente, dass es jetzt bullisch und bärisch weitergeht. Und ein weiterer Fakt, der bullisch ist, Stefan, der hängt mit Gold zusammen.
Korrekt. Also wir haben aktuell tatsächlich durch diese massiven Zuflüsse in den IBIT und in den GBTC und wie sie nicht alle heißen, FBTC von Fidelity, auch ein großer, mittlerweile 40 Milliarden US-Dollar Gegenwert Bitcoin in Spot-ETFs akkumuliert. Gegenüber, nur damit man mal das Verhältnis weiß, sind aktuell in sämtlichen Gold-ETFs ungefähr 92 Milliarden vereint. Sprich, ist ungefähr ein Drittel, was Bitcoin mittlerweile hat in seinen Spot-ETFs. Das Market Cap von Bitcoin ist, ja, give or take, momentan mal 1,27 Billionen. Vergleicht man das jetzt mit Gold, ist das ungefähr ein Zehntel, ein bisschen weniger sogar. Denn das Market Cap von Gold liegt momentan bei ungefähr gut 14 Billionen US-Dollar. Insofern besteht da irgendwo eine Diskrepanz. Das heißt, wir haben wirklich eine Nachfrage nach den ETFs. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch, hatte Sven in der letzten Recap-Folge auch nochmal angesprochen, man hat eher Abflüsse seit einer Weile aus den Gold-ETFs, Zuflüsse wiederum in Bitcoin-ETFs. Teilweise sind das auch die Boomer, die bisher ihre Gold-ETFs, die immer toll finden, haben sie jetzt ein bisschen sich teilweise von getrennt und haben gemerkt, oh, dieses digitale Gold, da will ich jetzt auch mal dabei sein, haben sie ein bisschen akkumuliert. Insofern, man sieht dann Rotation gegebenenfalls und dass sich das perspektivisch, mal gucken, ob wir das dieses Jahr vielleicht noch schaffen, mal sehen, dass sich das angleicht und Geld in das digitale Gold, also in die Spot-ETFs von Bitcoin fließen. Wie gesagt, Market Cap ist nur ein Zehntel roundabout von Gold. Insofern kann das auch natürlich darauf hindeuten, das soll jetzt nicht sagen, dass ich sage, wir sind dann da im Nu und wir rennen nur dahingehend vom Market Cap, wo Gold ist. Das wäre schon extrem. Das wäre vom aktuellen Wert dann, was, mal 10 wären 640.000 US-Dollar pro Bitcoin. Das will ich jetzt mal nicht ausrufen, aber zumindest mal über Zeit vielleicht eine leichte Angleichung würde ein bisschen dafür sprechen. Wir haben auf jeden Fall noch Upside-Potenzial bei Bitcoin erstmal.
Okay. Und jetzt aber mal etwas Hoffnung für alle die, die noch mal günstiger in den Markt rein wollen. Und da gibt es etwas, das auf eine baldige Korrektur hindeutet. Und Stefan, da sind wir wieder voll in deinem Trading-Metier. Erzähl uns mal, was du da entdeckt hast.
Ja, also wir haben, hatten wir hier auch schon mal angesprochen, es gibt die guten Funding Rates. Also das sind quasi die Raten, die, wenn Leute am gehebelten Markt, also quasi bei Futures, aktiv sein wollen, ist es so, dass immer Anreize geschaffen werden müssen für wahlweise manchmal die Long-Seite und manchmal die Short-Seite, also für Bullen und Bären, auch derartige Produkte zu kaufen. Und es ist so, dass die Funding Rates in den letzten Wochen massiv angestiegen sind. Eine hohe Funding Rate bedeutet, also hohe positive Funding Rate bedeutet immer, man probiert Anreize für Bären in diesem Fall zu schaffen, überhaupt noch zu shorten, weil man ja, wir sehen alle, wir haben einen krassen Aufwärtsbewegung, es geht nur in eine Richtung. Um überhaupt noch Leute zu bekommen, die sozusagen auf der Gegenseite investieren, gibt man denen einen Anreiz via den Funding Rates. Die sind momentan massiv hoch und sind streng genommen eigentlich way zu hoch, um das mal einfach zu sagen. Ich sage einfach mal, wir brauchen da früher oder später, wann, den Tag kann ich euch nicht nennen, wir brauchen da ein Reset. Das heißt, die müssen mal wieder auf Null gesetzt werden. Wenn man jetzt nämlich bei CoinGlass, hatten Peter und ich mal vor drei Folgen hatten wir mal darüber gesprochen, welche Seiten, Instrumente etc. benutzt man. Hatten wir CoinGlass auch als zentrale Anlaufstelle euch genannt. Da geht ihr drauf, coinglass.com, oben Fundingraten kann man direkt sehen, klickt ihr drauf. Das sind die Fundingraten, die euch dort angezeigt werden, die alle 8 Stunden, das quasi, es wird dreimal am Tag wird eine Fundingrate abgezogen. Das ist das, was ihr alle 8 Stunden bezahlen müsst an Zinsen. Das wirkt erstmal wenig. Da steht 0,07%, glaube ich, steht da. Das ist, denkt man so, das ist ja nichts. Klickt man dann aber da mal auf jährlich, das kann man da auswählen. Klick, sieht man auf einmal, hoch. Das bedeutet ja Bitcoin, wenn ich jetzt momentan einen Long auf Bitcoin handeln wollen würde, auch egal ob großer Hebel, kleiner Hebel, völlig irrelevant. Und ich will sagen mal Bitcoin, weil ich denke, Bitcoin wird viel höher laufen. Ich bin jetzt auf, keine Ahnung, OKX oder DYDX als größter Perpetual dezentraler Exchange. Gehe da drauf, kaufe da einen Future. Zahle ich bei Binance aufs Jahr gesehen 82% an Gebühren, an Zinsen und 116% bei OKX. Und sogar 151% bei DYDX. Das heißt, man muss sich irgendwann überlegen, wie viel Prozent Upside könnte Bitcoin zum Beispiel in einem Jahr jetzt machen, wenn ich sage, Mensch, der verdoppelt sich ja jetzt in den nächsten 12 Monaten und ich zahle, ne, also ich habe 100% Performance bei Bitcoin, zahle aber 116% bei OKX, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, habe ich ja, der gewinne ich nicht nur kein Geld, sondern verliere auch noch Geld und habe auch noch das Risiko, dass ich jetzt bei einem relativ hohen Wert reingelongt habe. Insofern, wir hatten uns das mal genauer angeguckt. Am 2.1. Anfang des Jahres war das Funding ähnlich hoch und führte kurze Zeit später, oh Wunder, oh Wunder, zu einem BTC-Rücksetzer von 45.000 zu diesem Zeitpunkt auf 40.000. Das waren roundabout 10% Kursrücksetzer, ein bisschen mehr. Und dann am 9.10. Januar war es zwar nicht ganz hoch, waren ungefähr 60-70% des Fundings und das korrespondierte tatsächlich mit der Einführung von den ETFs. Was passierte in der Folge? Bitcoin korrigierte um 21%, hatten wir schon angesprochen, von 49 auf 38,5. Insofern, man sieht, zu lange dürfen Funding Raten nicht so krass bleiben. Da werden auch Market Maker, weil die haben damit logischerweise auch was zu tun, wollen das auch nicht. Und um den Markt auch für Future Trader interessant zu machen, auch Long Future Trader interessant zu machen und interessant zu halten, brauchen wir auf kurz oder lang einen Reset von dieser Rate.
Okay. Ja, das macht erstmal Hoffnung, dass da der Markt etwas abkühlt und wenn man noch nicht komplett Exposure hat, da nochmal rein kann. Und wir haben noch eine positive Nachricht für die Leute, die nochmal günstig rein wollen. Und zwar heißt das, dass die Miner aktuell noch auf 1,8 Millionen BTC sitzen, weil wir haben vorhin, glaube ich, darüber gesprochen, dass das OTC-Volumen, haben wir das hier im Podcast?
Nee, schon, das haben wir gar nicht angesprochen, genau. Dann, damit wir es, genau, vielleicht, ich hatte das auch, du hattest es auch retweetet gehabt, ne? Laut Glassnode, wohlgemerkt, das sind nicht unsere eigenen Daten und ich manchmal zweifle ich selber auch immer ein bisschen an diesen Daten, aber das ist die Datenquellen, auf die wir uns berufen. Was anderes hat man nicht, man nimmt immer das, was man hat, was vermeintlich auch seriöse Quellen sind bei uns im Space, weil es On-Chain-Daten sind und On-Chain-Daten, wenn sie es richtig zusammengerechnet haben, sollten dann ja auch passen. Da sieht es so aus, dass laut Glassnode aktuell, das ändert sich natürlich täglich, können auch immer Miner mal wieder welche reinladen. Aktuell sieht es wohl so aus, dass lediglich noch 136 Bitcoin an den OTC-Desks von Coinbase, Gemini und Co. Lagern. Das heißt, sind das sind die Coins, derer sich IBIT und die ETFs-Anbieter, die ETF-Anbieter im Endeffekt bedienen. Das ist einfach mal gesagt nischt. 136,
ja, wenn 10.000 pro Tag nachgefragt werden, richtig, und 136 am Start sind, sind es, glaube ich, ein Siebtel oder so. Ja,
das, die 136, da könnte Peter schon fast die Schatulle aufmachen, aber nicht mehr. Zack. jedenfalls ist es so, dass die Miner, und da denkt man jetzt, oh Gott, aber wie läuft das denn jetzt? Es ist wohl tatsächlich so, dass Miner laut CryptoQuant, das ist sozusagen der andere On-Chain-Analyse-Anbieter, aktuell noch auf 1,8 Millionen Bitcoin sitzen. Das sind wohlgemerkt nicht nur Mara und Coti, die wir so kennen, sondern das sind tatsächlich ja auch Leute, die privat vielleicht vor Jahren schon mal einen Miner haben laufen lassen. Also alles, was irgendwie in irgendeiner Weise Minern, professionellen wie auch privaten Minern zugerechnet wird, heißt aber natürlich nicht nur, weil die auf 1,8 Millionen Bitcoin sitzen, dass die jetzt die unbedingt verkaufen wollen und sagen, ja klar, wenn BlackRock ankommt und sagt, wir brauchen jetzt mal Bitcoin, dass die dann sagen, ach nee, klar, ich verkaufe dir die, weil ich so lieb bin, bei 65.000, pack die auf den OTC-Desk, kannst du haben. Sondern die denken sich vermutlich auch, nö, ich halte. Und wenn alle halten, haben wir den Supply-Shock, hatten wir schon angesprochen, mit diesen 10.000 werden nachgefragt, 900 werden neu produziert aktuell. Die 1,8 Millionen müssen zumindest aktuell nicht auf den Markt geworfen werden. Und insofern, nur, dass man nicht denkt, die sind jetzt alle weg. Also sprich, meine hätten immer noch die Möglichkeit, eine nicht unerhebliche Zahl dem Markt oder in diesem Fall auch vielleicht den ETF-Anbietern bereitzustellen, wird man einfach mal sehen, wie sich das über Zeit dann ausspielt. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was da für Kräfte aktuell wirken und wie das ungenommen so mit den ganzen Zahlen auch der frei verfügbaren Bitcoins aussieht. Kollege Weidmann hatte vorhin auch, ich hatte das retweetet, du hast das auch nochmal retweetet, auch die Abnahme der Bitcoin auf den Exchanges selber, also Leute, not your keys, not your coins, die Leute sagen, oh nee, ich habe jetzt gekauft, ich habe meine Schäfchen im Trockenen, ich packe die auf meinen Ledger und ich hodle. Auch dort sind Abflüsse, weil, und das ist quasi jetzt quantifiziert, also es scheint wohl so, es gibt dieses, ich nenne es mal den Buschfunk, dass womöglich die ersten ETF-Anbieter, allen voran, ich hörte es von Fidelity, um ihre Nachfrage zu bedienen, also quasi die ETF, die Bitcoin, die sie brauchen für den ETF, womöglich tätig werden am Spotmarkt direkt, weil der OTC-Markt so leer gefegt ist. Könnte mitunter auch die Begründung sein, warum wir diesen starken Pump jetzt in der letzten Woche gesehen haben. Könnte auch bedeuten, dass wir perspektivisch deswegen weiter einfach schlicht und einfach Kaufdruck sehen, weil die Bitcoins kaufen müssen.
Ja, und jetzt sagst du, die Miner, die sitzen auf aktuell noch 1,8 Millionen BTC und sie müssen sie nicht auf den Markt schmeißen. Mir kommt gerade der Gedanke, dass das nach dem Halving ein bisschen anders sein könnte, denn dann halbiert sich ja die Block Subsidy. Es ist nicht der komplette Teil des Block Rewards, aber aktuell der größere Teil gegenüber den Transaktionsgebühren. Und es gibt ja aktuell Berechnungen, die davon ausgehen, dass ungefähr 20% der Hashrate und 20% damit der Miner nach dem Halving aufgrund dieser Verknappung ihrer Belohnung aus dem Markt gespült werden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, okay, um jetzt noch weiter profitabel zu sein, muss ich jetzt einfach mal ein paar BTC auf den Markt schmeißen, um laufende Kosten zu decken oder so.
Klar, das ist möglich. Man muss halt nur, darf nicht vergessen, selbst das hört sich 1,8 Millionen, da denkt man, oh, wer ist das denn? Ich sag mal, eine Mara, größter US-Miner, ich glaube auch Nummer 3 oder so von den Mining-Pools insgesamt, das hat wirklich einen Riesenladen. Die sitzen momentan laut eigenen Aussagen 17.000 Bitcoin zu 1,8, selbst die haben nur 1%. Ne? Also insofern, es bleibt spannend. Sagen wir einfach mal, es bleibt spannend, wie sich das entwickelt.
Ja, und wir behalten diese weiteren Entwicklungen für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App bzw. auf der Webseite. Und damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, die kostenlose App zu installieren und am besten BTC Echo Plus zu abonnieren. Das kostet im ersten Monat zum Testen nur 1 Euro und anschließend 9,90 Euro monatlich. Hoffentlich spült es der Bullrun alles wieder rein, mehrfach. Ja, und damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor, Stefan. Welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
Also eröffnet wird die Woche von frischen Einkaufsmanager-Indizes aus dem Dienstleistungssektor in den USA. Die Einkaufsmanager-Indizes vom produzierenden Gewerbe letzte Woche waren tatsächlich schwach, lang unter den Erwartungen. Da sieht man mal, nicht alles super in der US-Wirtschaft, auch wenn man das denken kann. Zur Wochenmitte folgt die Veröffentlichung des Joint-Stellen-Reports. Da sieht man auch wieder, wie sieht's aus, wie viele neue Stellen schaffen aktuell die US-Unternehmen. Donnerstag, dann spannend auch auch für, ja, mal für uns in Europa, auch aus deutscher Sicht, nächste Leistungsentscheidung der FED, der EZB, Entschuldigung, der Europäischen Notenbank, EZB, so rum. Da wird tatsächlich aber nicht damit gerechnet, dass wir eine Leitzinssenkung schon sehen, wobei wir das wahrscheinlich mit unserer rezessiven Wirtschaft in Deutschland mitunter vielleicht dann doch mal gerne sehen würden, zumal ja die Inflationsrate zuletzt auch weiter rückläufig war in Europa. Und zum Wochenschluss zu guter Letzt am Freitag folgt die Veröffentlichung des monatlich präsentierten Arbeitsmarktberichts, deren Non-Farm Payrolls sowie der aktuellen US-Arbeitslosenquote. Da wird man mal gucken, wie da so eine Entwicklung ist, wie stark der Arbeitsmarkt in den USA im Endeffekt aussieht. Zudem, und das dürfte interessant sein, das werde ich mal wieder live reinziehen, dürfen Anleger den Blick auf die jährlichen Befragungen der US-Notenbank, des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Mittwoch und Donnerstag jeweils 16 Uhr deutscher Zeit werfen. Kann man auch bei Bloomberg tatsächlich dann live angucken. Ich glaube, die übertragen es sogar auch auf der Seite der FED oder haben da einen Link für YouTube. Und da dürfen die Senatoren Fragen stellen an den FED-Chef, wie er denn aktuell die Geldpolitik sieht, wie er die Verschuldungspolitik in den USA sieht. Und immer wenn die mal wirklich, ab und zu kommt mal eine gute Frage, die erwischt ihn dann auf dem falschen Fuß, dann stammelt er ein bisschen rum und dann sieht man oftmals, dieses Stammeln führt dann auch wirklich, die Algorithmen sind so schnell, dass die gefühlt dieses, wenn er dreimal nachdenken muss, kommt da schon Bewegung in den Markt rein. Insofern nicht wundern, wenn es volatil bleibt. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine volatile Vorwoche gesehen mit starken Kursanstiegen. Ich denke, die Volatilität wird insgesamt einfach bleiben. Insofern, es wird einfach spannend, denke ich mal. Wir haben auf jeden Fall eine spannende Woche vor uns. Vielleicht eine Sache noch, bevor wir dann wirklich durch sind und ich euch nur noch meine Kursziele sage, weil wir vorhin, und das wäre noch wieder ein Pro-Argument für weiter steigende Kurse, der RSI-Monatschart, ich habe nochmal reingeguckt, ne, zeigt ja die Stärke des, sozusagen des Trends. Jetzt stell mal vor, und der im letzten Run, als wir im April 21 und dann später im Oktober 21, insbesondere im April 21, da als wir bei 64, als wir jetzt Pi mal Daumen auf dem Niveau standen, wo wir jetzt aktuell stehen, war der RSI-Monatschart bei 92, aktuell stehen wir bei 76. Das heißt, there is more room für mehr Upside. Und der Trend zeigt gen Norden. Insofern, ich freue mich einfach auf steigende Kurse optimalerweise. Ich bin jetzt tatsächlich klassisch bullish.
Ja, Mensch, herzlich willkommen. Wobei ich habe ja bisher bei unserer Wette immer noch so auf stärkere Korrekturen gesetzt. Ja, aber damit kommen wir jetzt endlich zu Bitcoin und der Kryptoleitwährung. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
Ja, wie schon gesagt, nicht nur ich bin bullish, auch der Bitcoin zeigt sich maximal bullish und brach nach einer 10-tägigen Verschnaufpause in der Vorwoche kürzlich tatsächlich nach unserer Aufnahme des Podcasts am Montag gen Norden aus. In der Folge, wissen wir alle, explodierte Bitcoin regelrecht, pulverisierte alle genannten, von mir genannten Kursziele, stieg einfach drüber. Ich glaube, ich hatte 57.000 und ein paar zerquetschte als maximales Kursziel für die Woche genannt und empfand sogar das als eher unwahrscheinlich. Hat er einfach überrannt, hat sich nicht dafür interessiert, was Stefan sagt. Getragen von unverminderten ETF-Käufen bei gleichzeitig rückläufigen OTC-Beständen, hatten wir gerade drüber gesprochen, stieg Bitcoin, wie gesagt, bis 64.000. Hier verschnaufte Bitcoin. Dann kam heute früh der nächste Ausbruch. Aktuell tatsächlich 65.592, mal wieder ein neues Jahreshoch. Und nun gilt es für die Bitcoin-Bullen, optimalerweise sich erstmal in den nächsten Tagen und diese Woche oberhalb der 63.000 give or take zu stabilisieren. Sogar ein kurzer Rücksetzer an die 60.500 wäre unproblematisch und dürfte wahrscheinlich dazu führen, dass die Bullen sich freuen, mit den Händen reiben und direkt wieder zur Stelle sind und nachkaufen. Dann dürfte Bitcoin optimalerweise als nächstes die Marke von 66.350 US-Dollar anvisieren. Und das ist mehr oder weniger diese Zone zwischen dieser Marke und dem All-Time-High bei 69.000 fungiert als Kurszielbereich für diese Woche und gleichzeitig auch als tatsächlich letzter Resist. Sollte dieser Bereich im Zuge einer anhaltenden ETF-Nachfrage, also geht es da an einem ETF-Markt so weiter, die Nachfrage bleibt ungebrochen, dürfen wir wahrscheinlich sogar den Bereich kurzfristig pulverisieren können. Ich meine, das sind aktuell, ich glaube, 6% von dem Niveau, da hätten wir ein neues All-Time-High, Pi mal Daumen. Da rechne ich dann tatsächlich sogar, wenn wir da ranlaufen, mit einem Overshoot bis, ja, 72.000 maximal, eventuell sogar 75.000 erst. Hier wäre ein Rücksetzer, denke ich mal, zu rechnen, auch im Anbetracht dieser Funding-Problematik, weil dann wird es wirklich schwierig, dann will wirklich überhaupt keiner mehr keine Futures mehr longen. Insofern, zudem ist es immer oftmals so, man bricht aus und kriegt dann einen Retest oder beziehungsweise dann fällt es runter, weil viele Leute einfach dann endgültig FOMO haben, dann reinkaufen und dann neigt der Markt und die Market Maker dazu, die Leute da oben dann ein bisschen festzutackern und dann nochmal zurückzukommen. Insofern, ja, es ist einfach stark stärker Bitcoin.
Okay, ja, sollen wir es trotzdem mal probieren, wenn der Markt schwächelt? Wie sieht es auf der Unterseite aus? Wie kann es da aussehen?
Ja, also die Bären müssen der verpassten Chance eines Abverkaufs unter 50.600 tatsächlich in der zweiten Februarhälfte haben sie es mehrfach versucht. Ich glaube, 6-mal war dieser Bereich da die Linie im Sand, sagen wir mal. Und die wurde jedes Mal gehalten von den Bullen. Sie müssen dem jetzt Tribut zollen. Hätten sie es geschafft, die rauszunehmen und quasi darunter zu fallen, wäre eventuell eine Korrekturausweitung möglich gewesen. Kam nicht. Um ihre letzte Chance tatsächlich zu wahren, muss der Kurs nun gedeckelt werden, in dem Bereich spätestens unterhalb des Altermais. Und so dann vor allen Dingen die 64.000 direkt mal dynamisch abverkauft werden. Gelingt das? Und auch die 63.000 hatte ich gerade vorhin genannt, auf der Bullenseite als Support. Geht es da drunter, besteht zumindest mal eine Chance, nochmal in dem Bereich 61.400 anzulaufen. Bricht wieder erwarten, muss man schon fast sagen. Diese Marke kommt das Tief vom 29. Februar bei 60.350 in den Blick. Und erst wenn die wirklich unterboten wird, was ich momentan echt schwer vorstellbar finde, steigt die Chance auf einen Retest der Zone zwischen 58 und 57,5. Bereits hier dürften dann die Bullen eigentlich spätestens wieder zur Stelle sein. Maximales Abgabepotenzial pro forma halber Richtung 55.400. Ich habe hier sogar noch irgendwie 53.000 stehen. Ich sehe das momentan nicht. Ich sehe diese Kaufwut da gerade. Das ist dementsprechend, ihr habt sie jetzt gerade gehört, aber nur der Vollständigkeit halber. Aber solange nicht mal die 64.000 und der 63.000 unterboten werden können, brauchen wir von Levels um 53 eigentlich gar nicht erst anfangen.
Okay, ja, danke dir für deine Einschätzung. Kommen wir zum Abschluss wieder zu unserer Bitcoin-Wette. Und du hast es vorhin schon angesprochen, die war diese Woche schon etwas verrückt. Denn noch bevor unser Podcast wie immer um 17 Uhr veröffentlicht wurde, da hatte dieser extrem bullische Markt dein Kursziel von 53.400 bereits abgeholt. Ja, und meine 50.200, die wurden nicht erreicht. Damit geht diese Runde an dich und wir stürzen uns direkt in die nächste. Also ich tippe mal, dass dieser total überhitzte Markt komplett in sich zusammenbricht und wir auf 42.000 US-Dollar fallen, wie von JP Morgan prognostiziert. Okay, kleiner Spaß. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, wir sehen bis zum nächsten Montag nicht nur das neue Allzeithoch, sondern wir überschießen das auch, so wie du das auch schon gesagt hast. Also wenn man so ein Allzeithoch erreicht oder überbietet, dann ist das erstmal ein Long-Signal. Ich denke deshalb auch, dass es überschossen wird und zwar bis auf 73.000 US-Dollar. Das ist mein Tipp, 73.000 US-Dollar. Stefan, wie sieht deiner aus?
Nur, dass ihr das wisst, ich habe wieder mein Szenario geteilt und Peter hat jetzt klammheimlich das bei sich mit reingeschrieben, ne?
Das habe ich nicht nötig.
Deswegen sage ich sage einfach, ich bleibe konservativ und ich sage 72.000. Und wenn wir an die 72 kommen, shorte ich Gott dann nochmal den Laden wieder zum Boden, nur dass du deine 73 nicht kriegst. Kleiner Spaß.
Alles klar, wunderbar. Wir schauen. Deine super konservativen 72 gegen meine ultrabullischen 73. Top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
Ja, auf weiter steigende Kurse, ihr Lieben. Bis nächste Woche.